Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde, wie immer mit Christian Beyer aus Bonn und Rudi Bachmann aus Notre Dame. Ich habe es immer noch nicht verstanden, Rudi. Ist Notre Dame ein Ort? Du sagtest mal, ihr habt eine eigene Postleitzahl, aber ist das auch ein Ort?
Ja, eben postalisch gesehen, ja. Und also die haben auch eine eigene Feuerwehr, eigene Polizei. Insofern sind wir auch ein eigener Ort. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob der Bürgermeister von South Bend quasi, ob die irgendeine Jurisdiktion auf unserem Campus haben oder nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen.
South Bend heißt der Ort. Das heißt, wenn ich sage,
ist die Stadt,
genau. Christian Beyer aus Bonn und Rüdiger Bachmann aus South Bend, dann wäre das richtig.
Sag mal lieber Notre Dame.
Wie heißt eigentlich die Uni Bonn, Christian?
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.
Klingt irgendwie lame, wenn ich ehrlich bin. Ist das der Friedrich Wilhelm?
Das ist der, der auch die Berliner Uni gegründet hat.
Ja gut, aber die heißt ja nur Humboldt oder Frei, je nachdem, ob du aus dem Westen oder aus dem Osten bist.
Ja, früher hieß sie einfach Universität zu Berlin.
Auch nicht schlecht.
Die hieß noch nicht immer Humboldt.
Nein, die Humboldt-Universität heißt erst Humboldt-Universität. Ich meine nach 1945, bin mir aber nicht ganz sicher.
Okay.
Ursprünglich ist die Uni Bonn und die Uni Berlin sind als Schwesteruniversitäten gegründet worden, sind die großen preußischen Neugründungen.
Die großen preußischen Neugründungen, so werde ich es jetzt immer nennen, das ist viel, viel geiler. Und dann habe ich auch, bis dahin habe ich dann auch noch einen Dusch dabei. Worüber reden wir? Natürlich reden wir heute über den, Achtung Rüdiger, sogenannten...
Den sogenannten. Wir reden heute einfach mal
genau, über den sogenannten He whose name must not be spoken. Über den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis, der dieses Jahr verliehen worden ist an eine Forscherin, die, ich gebe zu, ich habe nur die Schlagzeilen und die Teasertexte gelesen, die offensichtlich die bahnbrechende Forschung betrieben hat, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Jetzt, also ich habe das schon vorher gewusst, warum kriegt man dafür so einen Preis?
Naja, also erstens mal kriegt sie nicht nur dafür den Preis. Im Zweiten geht es ja darum, auch festzustellen, warum eigentlich das so ist, dieser Gender Wage Gap, also auf Englisch gesagt, ne, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Ich meine, eine einfache Erklärung ist natürlich immer zu sagen, Diskriminierung. Die Chefs sind halt immer Männer und die diskriminieren gegen Frauen oder so. Und Claudia Goldin hat eben gezeigt, dass es dafür verschiedene Ursachen gibt. Und so den Finger auf die Ursachenforschung gelegt. Da kommt eben raus, dass das sozusagen sehr vielfältige Ursachen sein können, die sich auch über die Zeit sehr ändern, ja, und auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich sind, in unterschiedlichen Institutionen. Also das vielleicht mal knapp vorweg. Jetzt, wofür hat sie wirklich den Nobelpreis bekommen? Ich würde sagen, also zunächst mal ist es eine... Es ist auch bemerkenswert, das sollte man vielleicht mal auch soziologisch noch vorweg schicken. Es ist nur die dritte Frau, die jemals den Ökonomie-Nobelpreis bekommen hat. Oder wie du ja angedeutet hast, den Preis der schwedischen Zentralbank oder der Reichsbank in Memory of Alfred Nobel.
Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ist es. Haben sie aber schon richtig gut hingekriegt, diesen Marketing-Spin, oder?
Ja, aber ich finde das mit dem Marketing weiß ich nicht. Ich meine, der Preis wird mit den anderen Nobelpreisen verliehen. Es ist die gleiche Zeremonie. Also es ist jetzt nicht so, dass man den der Nobelgesellschaft irgendwie hat aufzwingen müssen. Also das Komitee ist das, also die sind alle unter einem Hut, wenn ich das richtig verstehe. Auch institutionell ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie dass da so eine altehrwürdige Organisation, Akademie der Wissenschaften in Schweden gegeben hat und da hat sich dann irgendeine Clown-Veranstaltung daneben gesetzt und macht halt so eine Parallelveranstaltung irgendwie. Also so wird es ja manchmal dann irgendwie in sozialen Medien kolportiert.
Naja gut, ihr Ökonomen habt natürlich die größten Präsentkörbe anzubieten auch, ne? So muss man
weiß ich nicht, dem schwedischen Königshaus,
keine Ahnung. Intellektuell auf jeden Fall.
Genau, also die kriegen auch vom König und der Königin die Hand geschüttelt. Also es ist alles eine Zeremonie. Ich verstehe diese Diskussion ehrlich gesagt nicht. Da ist sehr viel, ich sag jetzt mal, Econ-Neid drin einfach, ja, glaube ich, bei vielen. Aber gut, hier wollen wir jetzt, wir kommen zurück zu Claudia.
Ich könnte das sogar erklären, aber lass mal inhaltlich reden, ja.
Genau, also zurück zu Claudia Goldin. Also zunächst mal sollte man soziologisch noch bemerken, sie ist überhaupt erst die dritte Frau, die den Preis bekommen hat und tatsächlich die erste Frau, die ihn ganz alleine bekommen hat. Ja, also die anderen beiden, Esther Duflo und Eleanor Ostrom, das waren so gemeinsame Preise. Ich glaube, man wollte da auch durchaus ein Zeichen setzen. Ich finde es auch durchaus gerechtfertigt. Man hätte aber auch den Preis zusammen mit ihrem Ehemann verleihen können, Larry Katz, der ja viele der Paper, für die sie jetzt auch den Nobelpreis bekommen hat, mitgeschrieben hat sozusagen. Aber trotzdem, die Forschungsagenda ist, glaube ich, ihre, auch in ihrer ganz spezifischen Art und Weise. Da sollten wir noch drüber sprechen. Und insofern ist es voll verdient, dass sie den alleine bekommen, weil damit ja auch gleichzeitig immer sozusagen das Lebenswerk ausgezeichnet wird. Man hat ja so verschiedene Typen von Nobelpreisen in der Wirtschaftswissenschaft. So eine, wo du halt so, sagen wir mal, ein spezielles Papier, das wirklich bahnbrechend war und dann, keine Ahnung, ein neues Fach begründet hat oder eine neue Forschungsmethode oder eben, dass du so einen Preis auch für dein Lebenswerk bekommst. Also keine Ahnung, Friedman war sicher so ein Lebenswerkpreis. Amartya Sen war so ein Lebenswerkpreis. Ja. Und das glaube ich hier auch der Fall. Also zu ihrem Lebenswerk, sie hat eben nicht nur die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen untersucht, sondern überhaupt die gesamte Arbeitsmarkterfahrung. Also ich würde sagen, sie ist eine der ersten, die, wir haben ja auch schon in diesem Podcast und auch in unserer eigenen Forschung betonen wir ja sehr viel und neuerdings Heterogenität. Und eine der Dimensionen von Heterogenität, also wie Menschen unterschiedlich sind, ist natürlich Gender oder Sex. Ja, also Geschlechts, egal jetzt mal erstmal abgesehen oder egal jetzt ob biologisch oder zugeschrieben. Ja, und sie hat, sagen wir mal, diese Dimension der Heterogenität, würde ich sagen, als eine der ersten wirklich zu ihrer Forschungsagenda gemacht und damit eben dann auch zu einer Forschungsagenda von Wirtschaftswissenschaften gemacht. Also sowas wie Family Economics, Family Macroeconomics, das sind alles letztlich neue Teildisziplinen. Gender Economics, Gender Macroeconomics, das sind neue Teildisziplinen der Ökonomik, die sicher ohne Claudia Goldin und ihre Forschung nicht denkbar wären. Und sie hat es eben gemacht im Bereich des Arbeitsmarkts. Ja, und da kommt es ja nicht mal nur so, also Lohnlücke oder Löhne sind natürlich eine Dimension, aber die erste Dimension, die sie, glaube ich, wirklich tatsächlich untersucht hat, ist überhaupt die Arbeitsmarktbeteiligung. Ja, und methodisch, das sollte man jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen, da hängt nämlich einer schon ihrer ersten großen Leistungen dran, methodisch kommt sie eigentlich aus der Wirtschaftshistorie. Ja, sie ist also eine Wirtschaftshistorikerin zunächst mal, so hat sie angefangen, die wirklich in die Archive gegangen ist. Ja, also vor ihr, wenn ich das richtig verstehe, war es eben so, dass man geglaubt hat, es gibt einen linearen Trend über die Zeit und mit der ökonomischen Entwicklung, dass Frauen, je entwickelter die Länder sind, beziehungsweise die Volkswirtschaften, desto mehr werden Frauen einfach sich am Arbeitsmarkt beteiligen. Und das ist falsch, wie wir wissen, wie wir vielleicht auch schon geahnt haben. Und ein Grund war zu sagen, das war jetzt so sicher im 20. Jahrhundert, ja, im 20. Jahrhundert, wo wir relativ einfache, zugängliche Daten haben, ja, zumindest für die Entwicklungsländer, kann man das relativ, haben wir ja Statistiken, sicher seit nach dem Krieg haben wir offizielle Arbeitsmarktstatistiken, vorher können wir das auch ganz gut machen. Und die Historiker vor ihr haben immer gesagt, wir sozusagen extrapolieren einfach rückwärts, weil vorher haben wir eh keine Daten, ja, wir wissen nicht, wie Frauen im 19. und im 18. Jahrhundert gearbeitet haben. Und da sagt, da ist Claudia Goldin damit das erste Mal, ist wirklich in die Archive gegangen, hat sich zeitgenössische Dokumente angeguckt. Und da kommt eben raus, was man ja auch vielleicht vermuten würde, ist es, dass es eher so eine U-förmige Entwicklung ist. Und zwar, Frauen in agrarischen Gesellschaften, und das gilt sowohl über die Zeit als auch, man kann sich das sehr schön anschauen, wir werden es dann auch in den Shownotes posten oder du kannst es an die Shownotes posten, auch vom Entwicklungsgrad, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt Länder vergleichst, sehr agrarisch geprägte Länder, da hast du eine relativ hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen, was ja auch nicht, das ist ja intuitiv, also Frauen, die Männer pflügen und die Frauen melken halt die Kühe und
irgendwie sowas, ja, also es werden halt auch alle gebraucht, um die Familie
zu durchzubringen. Da werden alle gebraucht, da kann sich keiner irgendwie zu Hause oder da ist sozusagen auch diese moderne Trennung zwischen Arbeit und Privatsphäre oder Wohnen zu Hause ist natürlich in der agrarischen Gesellschaft völlig aufgehoben, ja, typischerweise. Also ich hatte das natürlich für Amerika gemacht, da sind die Archive gegangen. Also als Amerika noch eine überwiegend agrarische Gesellschaft war, war die Erwerbsbeteiligung von Frauen hoch. Und dann sinkt das mit der zunehmenden Industrialisierung zunächst mal in den USA. Und das hat man dann auch für andere Länder wohl genauso gefunden, dieses U-förmige Verhalten. Dann sinkt das mit der zunehmenden Industrialisierung. Also sobald eben das verarbeitende Gewerbe dominierender wird, dann werden Männer dominierend. Ja, das geht dann sogar so weit, dass es sogar Regulierungen gibt und Gesetze gibt, die Frauen daran hindern, überhaupt im verarbeitenden Gewerbe zu arbeiten. Zum Teil vielleicht sogar Arbeitsschutzgesetze, um Frauen und Kinder sozusagen vor der schlimmsten Fabrikhölle im Grunde genommen zu bewahren, ja. Also ich will gar nicht mal sagen, dass das immer schlechte Intentionen waren. Und dann sozusagen ab Anfang des 20. Jahrhunderts sieht man sozusagen die Umkehr, ja. Und je mehr wir sozusagen eine Dienstleistungsgesellschaft werden, da werden Frauen wieder wichtiger im Arbeitsmarkt und die Arbeitsbeteiligung der Frauen nimmt dann zunehmend zu.
Wissen wir warum? Weil wurden sie auf einmal wieder gebraucht in der Dienstleistungsgesellschaft?
Naja, Dienstleistungsgesellschaften sind halt typischerweise dann auch Tätigkeiten, wo es vielleicht nicht so sehr auf Muskelkraft ankommt, ja. Während halt zumindest im 19. Jahrhundert hatten wir ja noch nicht so viele Maschinen.
Schwerindustrialisierung sozusagen.
Schwerindustrialisierung, ja. Genau. Also, Frauen im Hochofen gibt's vielleicht auch, aber von der sozusagen biologischen Ausstattung haben Männer da vermutlich zunächst mal einen relativen Vorteil. Und dann geht es natürlich, das zeigt sie auch, in kulturelle Normen über irgendwann, ja. Also irgendwann ist es dann so, dass man auch gar nicht mehr will, dass Frauen überhaupt arbeiten, ja.
Ein wichtiges Thema, was sie ja auch aufzeigt, ist Arbeitsorganisation, insbesondere für die Moderne. Aber das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn du über die Frühmoderne nachdenkst, ja. Also in dem Moment, wo du, also die agrarische Produktionsweise ist in der Regel eine, oder auch die handwerkliche Produktionsweise, die ich jederzeit unterbrechen kann.
Die super integriert ist in dein Alltagsleben irgendwie.
In mein Alltagsleben, ja. Also ob ich jetzt irgendwie eine Kuh melke und wenn das Kind auf dem Hof gerade irgendwie sich Knie angestoßen, ja, dann kann ich halt im Zweifelsfalle das unterbrechen, die Kuh zu melken, gehe zu dem Kind hin, guck nach, dass nichts Schlimmes ist und gehe dann wieder die Kuh melken. Das ist, wenn ich im Schichtbetrieb arbeite, natürlich viel schwieriger möglich. Ja, dass ich irgendwie Arbeitsunterbrechungen habe, sondern ich bin in Organisationsprozesse eingebunden von der Arbeit her, die durchaus ein rigides Zeitskelett geben. Und da ist interessant, was sie zum Beispiel auch zeitgenössisch auch untersucht hat und findet.
In dem Moment, wo unsere Ökonomien dienstleistungslastiger oder dienstleistungsorientierter werden, sehen wir eine höhere, deutlich höhere Erwerbsbeteiligung über der Frauen. Klammer auf, das dauert sehr lange. Das ist übrigens auch was sie zeigt, weil sie zeigt, dass das sehr von sozusagen Kohorten abhängt. Also es ist typischerweise so, wenn du einmal in der Kohorte bist mit bestimmten Normen, auch mit bestimmten Bildungsgraden, weil du ja sozusagen deine Bildungsentscheidungen, ja, die triffst du in der relativ kurzen Lebensspanne quasi. Und wenn du die dann mal hast, dann hast du die und dann kannst du auch schwer sich wieder ändern. Wenn du halt dich entschieden hast, nicht aufs College zu gehen, dann machst du das halt mit 30, 35 auch nicht mehr und dann bist du im Grunde um dein Leben lang festgelegt, was du machen kannst. Also du hast diese sehr langsamen Entwicklungen, deswegen dauert das auch alles sehr lange. Also sie zeigt das immer kohortenweise auf. Aber was wir eben sehen, ist, dass wir eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen haben. Wir bekommen eine gewisse Konvergenz. Der Witz ist jetzt aber, dass gerade in den Dienstleistungen, das ist fast ein Paradox, und das erklärt sie, dass wir gerade wegen der Dienstleistungisierung haben wir weiterhin persistente Lohnlücken, ja. Und wir sehen gerade inzwischen in der modernen Arbeitsorganisation, in den verarbeitenden Betrieben, ist die Lohnlücke paradoxerweise kleiner, ehrlich gesagt, als in den Dienstleistungen und vor allen Dingen in den Dienstleistungen, die hochqualifiziert sind. Ja? Paradoxerweise, was ich sagen will, die gleiche Entwicklung, die dazu geführt hat, dass Frauen mehr in den Arbeitsmarkt kommen, nämlich eine sogenannte Tertiarisierung, nämlich die Dienstleistungsbetonung, ja, die führt danach, das ist sozusagen der letzte Grund oder einer der großen letzten Gründe, warum wir selbst heute noch massive Lohnlücken sehen in den Frauen. Und das hängt mit der Arbeitsorganisation an den Spitzen der von Dienstleistungsbetrieben zusammen. Also bei Rechtsanwälten, Partner in der Firma, Professoren etc. etc. Und das, glaube ich, wollte Christian erzählen. Ich wollte das nur so einleiten, weil es ganz interessant ist, weil es ist in diese gleiche Entwicklung der Tertiarisierung, die einerseits Frauen in den Arbeitsmarkt bringt, nach wie vor aber für persistente Lohnlücken sorgt.
Genau, also sozusagen zunächst einmal, was einer der Punkte, die sie herausgefunden hat, ist, dass in den Bereichen die Lohnunterschiede besonders groß sind, wo es besonders schwierig ist, sagen wir mal, Arbeitsprozesse zu parallelisieren, aufzuteilen. Ja, sondern wo es große Vorteile hat, am Stück die hintereinander wegzuarbeiten. Also viele Arbeitsstunden einen zusätzlichen Vorteil bringen.
Und auch immer zu verfügbar zu sein.
Und auch verfügbar zu sein, genau. Und das sind Jobs, die werden von Frauen weniger häufig gewählt, diese Jobs. Und sind aber gleichzeitig halt durchaus heute noch Jobs oder vielleicht sogar verstärkt wieder Jobs, die besonders hohe Gehaltsprämien bieten.
Die vermutlich auch Knappheit sind, die einfach, das wollen nicht so viele Leute machen, ja.
Wenn es da Knappheit gibt, müssten die Gehälter dann nicht sehr hoch sein?
Genau, sind sie ja. Also sozusagen, wenn niemand 50 Stunden arbeiten möchte in der Woche.
Ja.
Ja, es aber Jobs gibt, die kann ich nur erledigen, wenn ich wirklich eine Person habe, die da 50 Stunden arbeitet.
Ja.
Weil das Aufgaben sind, wenn man das sozusagen in Computersprache übersetzen würde, die notwendigerweise sequenziell sind, die nicht parallelisierbar sind. Und das will keiner machen, da muss ich ihm dementsprechend hoch bezahlen. Und wenn jetzt es aber einen Unterschied gibt im besonderen Arbeitsleid, sag ich mal, viele Stunden in der Woche zu arbeiten zwischen Männern und Frauen, sei das aus kulturellen Normen so, warum auch immer, ja, dann ist es halt so, dass die Männer, weil die das kleinere hohe Arbeitsleid haben, diejenigen sind, die Jobs machen, die dann gut bezahlt sind. Das sind halt sozusagen der Letzte, den ich dann, also nehmen wir an, ich brauche 100 Leute, habe nur 99 Männer zur Verfügung, die machen diese Jobs und die 100. Person ist eine Frau, die hat ein höheres Arbeitsleid, die muss ich auch noch bekommen. Ich muss alle Leute gleich bezahlen, dann wird diese Frau, die das noch gerade macht, die wird gerade so viel bezahlt, dass ich sie gerade dazu überzeugen kann, das zu machen. Und die Männer kriegen halt mehr als ihr Arbeitsleid.
Mhm. Mhm. Okay, jetzt habe ich es kapiert.
Ja, und das siehst du auch, wenn du jetzt tiefer reingräbst, zum Beispiel in Beschäftigungsdaten, siehst du, wo dann auch diese Lücken entstehen. Und das ist ein Klassiker, auch das dazu hat die Nobelpreisträgerin gearbeitet. Du siehst, dass das passiert, typischerweise dieser Knick gerade in der Fertilitätsphase. Ja, da siehst du, dass Frauen weniger häufig Jobs mit höherer Autonomie, höherer Verantwortung und so weiter da rein, ich sage jetzt mal, befördert werden. Also wenn ich mir angucke, welche Jobs machen Frauen und Männer zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, da gibt's eigentlich nicht große Unterschiede. Und je älter die Leute werden, im Schnitt übernehmen die Leute dann Jobs mit höherer Verantwortung und höherer Autonomie. Das sind aber auch typischerweise eben Jobs häufig, die einen großen Vorteil von vielen Stunden haben. Und wenn man dann so in den Bereich von 30 Jahren kommt, vielleicht ein bisschen früher, 25, da passiert eine Divergenz. Und da sehen wir auch, das ist der gleiche Zeitpunkt, wo die Divergenz auch passiert, in Deutschland jedenfalls, zwischen Vollzeittätigkeit und Teilzeittätigkeit. Also zwischen 20 und 25 sind Männer wie Frauen fast alle Vollzeit beschäftigt, diejenigen, die arbeiten, und sind auch fast alle beschäftigt. Und danach siehst du, dass Männer mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin Vollzeit beschäftigt sind und Frauen halt mit großer Wahrscheinlichkeit Teilzeit beschäftigt sind. Sozusagen Klammer auf, Klammer zu als Nebenbemerkung. Heute sind mehr Frauen in Teilzeit beschäftigt als noch vor 30 Jahren Frauen in Teilzeit beschäftigt sind und weniger Frauen, also deutlich mehr Frauen sind in Teilzeit beschäftigt und weniger Frauen sind in Vollzeit beschäftigt. Also sozusagen dieses Teilzeitproblem, weil ich komme gleich dazu, warum das zum Problem wird, ist vielleicht sogar in die Zukunft gerichtet stärker und vielleicht ist es keine gute Nachricht für die Konvergenz von Männern und Frauen, auch Stundengehältern. Weil nämlich in dem Moment, wo die Leute in Teilzeit gehen, die Beförderungen ausbleiben, weil ich den Leuten eben nicht, also ne, ein Teilzeitchef ist halt schwierig.
Ja. Kann man sagen, woher das Teilzeitproblem kommt? Weil ich würde jetzt mal unterstellen, dass die Frauen das nicht alle wollen, sondern dass sie nicht anders können.
Also das ist schwierig, soweit ich es, meine Lesart der Literatur darauf ist, man weiß es nicht wirklich. Und zwar, natürlich kann man, also das hat was mit der Fertilitätsphase zu tun. Das Interessante ist aber auch, und es hat was auch mit Rollenverständnissen zu tun. Weil nämlich, du siehst auch bei Frauen, die niemals Kinder haben, dass auch die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in Teilzeit zu sein als Männer. Jetzt könnte man ja denken, Frauen, die niemals Kinder haben, sollten zumindest ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass sie auch niemals Kinder haben werden, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dann Vollzeit zu arbeiten, wenn das Kinder haben können, der zentrale Treiber ist.
Und das ist wieder der Punkt, warum das so langfristig ist. Ich meine, das steht oftmals erst dann fest, nachdem du deine, sagen wir mal, deine Bildungs- und Ausbildungsentscheidung lange getroffen hast, ne?
Ja, das ist natürlich eine zentrale Frage. Weißt du das vorher? Ist es dein Typ? Weißt du mit 25, ich will niemals Kinder haben? Oder weißt du mit 20, ich will niemals Kinder haben? Oder ist das halt ein Zufallsergebnis? Das andere ist natürlich die Frage von Kinderbetreuungs, also die Sachen, die einem offensichtlich einfallen, ja, die Frage von Kinderbetreuungsoptionen etc. Und da haben wir Variationen zwischen Ländern, da haben wir Variationen innerhalb von Ländern, die darauf hindeuten, dass mehr Kinderbetreuung zu größerer Frauenerwerbstätigkeit führt, aber sozusagen an der Stelle mit dem mehr Vollzeit. Zumindest die Zeitreihe macht da so ein bisschen Fragezeichen dran. Wir haben heute klarerweise mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Westdeutschland als vor 30 Jahren. Dennoch ist die Zahl der Frauen im Arbeitsmarkt hat dramatisch zugenommen. Die Zahl derjenigen, die Vollzeit arbeiten, nicht. Also da gibt's bestimmte Entwicklungen, die schwierig in Vollständigkeit zu verstehen sind. Wir haben auch eine andere interessante Geschichte, die was zu tun hat, auch mit der Entwicklung hin, also mit allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklung. Wenn ich über Länder querschaue und mich frage, in welche Jobs wählen sich denn Frauen rein? Ja, also man würde ja zumindest mal vermuten, dass in stark entwickelten Ländern mit großen Frauenrechten und Menschenrechten im Allgemeinen, die Leute recht frei darin sind, sich auszudenken, welche Arbeit sie machen. Und da sehen wir tatsächlich eine Tendenz zu einer Retraditionalisierung von Jobs.
Stichwort, die jungen iranischen Frauen sind bildungshungrig und versuchen in den Jobs aufzugehen, soweit sie das können, ja, während das vielleicht in freien Ländern gar nicht so der Fall ist. Ne?
Also es ist ein spannendes Thema weiterhin. Es ist viele Dinge, die es da zu erforschen gilt und zu verstehen gilt.
Ist aus der Ökonomie heraus ist das nicht wirklich zu beantworten, so dass man Politik daraus machen könnte, ne?
Naja, aber es gibt natürlich schon Rahmenbedingungen, auf die die Menschen reagieren, Anreize und so weiter. Ich habe ja gesagt, die Frage von Kinderbetreuungsplätzen, die Frage von Besteuerung. Und dann gibt es natürlich auch, das ist interessant, auch das ist ein aktives Forschungsfeld, die Frage von Koevolution und Rüdiger hat das ja auch schon angesprochen, von sozialen Normen und ökonomischen Randbedingungen.
Wenn du eine Gesellschaft hast, die der festen Überzeugung ist, in ihrer Mehrheit der festen Überzeugung ist, dass die Frau hinter den Herd gehört, dann werden auch genügend Frauen dieser Überzeugung sein und sich freiwillig quasi freiwillig hinter den Herd stellen.
Ja, weil diese Erwartungen natürlich validiert werden durch die Gesellschaft. Ich meine, wenn du erwartest, dass du dass dein Return on Education, jetzt mal ökonomisch gesprochen, relativ gering ist, weil du eh keine Chancen hast als Frau, dann wirst du dich entsprechend auch in deinen Bildungsinvestitionsentscheidungen entsprechend verhalten. Wobei, da muss man ganz klar sagen, das hat sich jetzt zumindest in den westlichen Gesellschaften wirklich geändert. In den letzten paar Jahren ist es eindeutig so, also in den USA ist es klar so, es sind inzwischen die Mädchen oder junge Frauen, soll man vielleicht besser sagen, haben die besseren Highschool-Abschlüsse, gehen jetzt mehr als Jungs aufs College, ja, haben bessere Graduation Rates und ich glaube, das ist in Deutschland inzwischen mehr oder weniger auch so.
Das ist so, ja, das ist so. Aber wenn ich dann in die Fächer reinblättere, dann sieht's wieder anders aus.
Hast du dann ist die Traditionalisierung oder Traditionalismus ist dann noch größer, ja. Also Stichwort Frauen weniger im Ingenieurberuf, die einfach gut bezahlt werden und so. Also da sehen wir das immer noch. Und das ist eben auch einer ihrer sozusagen, du brauchst wirklich den langen Blick, um da wirklich Aussagen zu machen. Und das will ich jetzt vielleicht auch nochmal betonen, methodologisch. Und dafür hat sie eben auch den Nobelpreis bekommen, ist sie, dass sie eben diese Wirtschaftsforschung und diese Archivarbeit, und zum Teil ist es wirklich, also Fleißarbeit hört sich despektierlich an, aber wirklich, du musst dann halt wirklich in die Archive gehen, du musst die zeitgenössischen Quellen aus dem 19. Jahrhundert lesen, und das hat sie alles getan. Sie hat das aber dann eben, und das ist, glaube ich, auch der Verdienst, warum sie dann den Wirtschaftsnobelpreis eben bekommt, sie hat das eben mit sozusagen modernen ökonomischen, entscheidungstheoretischen Rahmen analysiert. Sie hat eben genau diese ökonomischen Institutionen, Anreize, Erwartungen in diesen ökonomischen Begriffen über das, was sie in den Archiven gefunden hat, in den Daten gefunden hat, eben nachgedacht. Und es ist auch ein Nobelpreis, muss man sagen, der wirklich Datenarbeit auszeichnet, die nahezu rein deskriptiv ist, diese Datenarbeit. Wir haben ja also jetzt keine, sagen wir mal, die neuesten ökonometrischen Techniken über, was ist genau die, was muss ich annehmen oder welche Instrumentalvariable muss ich nehmen, um einen kausalen Effekt und so weiter zu identifizieren, was ja auch schon Nobelpreise, vor 2 Jahren zum Beispiel, die theoretischen Arbeiten dazu Nobelpreise bekommen hat. Das ist was die Art der empirischen Arbeit angeht, sehr deskriptiv, und ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Ich freue mich endlich, dass wir Ökonomen in der Lage sind, auch solche Arbeiten noch auszuzeichnen. Wenn man heute in ökonomischen Seminaren sitzt, dann hat man oft das Gefühl, dass einfach mal Daten zu beschreiben, auch über die lange Zeit zu beschreiben, wird sozusagen die Nase gerümpft im Grunde genommen. Und mich hat es auch, das war so ein Nebenaspekt, der mich irgendwie gefreut hat an dem Ganzen.
Ihr habt da gerade so gesagt, na ja, und wenn alle glauben, dass Frauen hinter den Herd gehören. Das war nicht, was ich meinte, sondern was ich meinte ist, in dem Moment, wo du Fertilität steuern kannst, dann verändern sich einfach fundamental die Spielregeln und die Entscheidung zum Beispiel für eine Frau, in Bildung zu investieren, hat viel kontrollierbarere Ergebnisse. Ja, die weiß also, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt ein Kind haben will, also nicht davor, dann kann ich das sicherstellen, relativ einfach und zu nicht allzu hohen Nutzenkosten. Und dementsprechend weiß ich also viel genauer, das lohnt sich. So, also das ist die Änderung der Anreize. Die sieht auch die Gesellschaft, diese Änderung der Anreize, und nimmt die wahr. Und das verändert dann eben auch Normen im Sinne von, ja, Frauen sollten ja vielleicht auch Zugang zu Universitäten etc. haben.
Weil sie es können.
Eingeschränkt. Weil sie es können, weil es sinnvoll ist, weil als Gesellschaft, vorher hat man gesagt, ja, warum sollten wir denen denn diese wertvollen Bildungsposten geben? Hinterher ist es, das ist ja eine weggeschmissene Investition. Das bringt ja nichts, weil sie haben die Kinder und sind zu Hause.
Die Frau als Stranded Asset, so nenne ich die Sendung.
Gibt's Haue. Ja, das könnte interessant werden in den Kommentaren.
Und das Interessante ist, das ist eine Reihe von Forschung gibt, die das belegt. Ich hatte früher eine Kollegin in Bonn, die das gezeigt hat über die Frage von der Verstümmelung von Füßen in China bei den Frauen. Ja, da gibt's ja dieses Fußabbinden, da gab es als sozusagen Kulturtechnik, wo die Füße abgebunden und damit verstümmelt wurden. Und dann ist die Frage, ist ein bisschen unklar, warum was der Vorteil davon ist, es gibt, gab ein Schönheitsideal, was sich in die Richtung entwickelt hat. Aber was sie gezeigt hat, ist, dass die, das Ausmaß auch durchaus des frühneuzeitlichen Füßeabbindens oder also bis vor der bürgerlichen Revolution in China, da ist das dann verboten worden. Das Ausmaß ist sehr unterschiedlich gewesen in unterschiedlichen Regionen Chinas und das hängt damit zusammen, wie sehr die relativen Produktivitäten, sag ich jetzt mal, von Frauenarbeit auf dem Feld versus zu Hause waren. Also als Handwerk. So. Und das Füßeabbinden führt halt als Verstümmelung dazu, dass die Frau nicht auf dem Feld arbeiten kann. So. In den Regionen Chinas, wo Frauen besonders produktiv auf dem Feld waren, war auch am Anfang des 20. Jahrhunderts das Füßeabbinden wesentlich weniger verbreitet. Und wenn es praktiziert wurde, dann in sozusagen milden Formen. Und das ist interessant, diese, aus meiner Sicht jedenfalls, diese Koevolution von Normen, die vielleicht nicht einen unmittelbaren ökonomischen Gehalt haben. Und diese Sichtweise zu entwickeln, das braucht natürlich die langen Daten. Das braucht die Archivarbeit, wenn man das machen will. Das braucht Archivarbeit in unterschiedlichsten Dimensionen, die ich da zusammenbringen bringen muss. Und das Zusammenbringen von den ökonomischen Überlegungen mit der wirtschaftshistorischen Datenarbeit ist jedenfalls aus meiner Sicht fruchtbar, wenngleich es ja in den historischen Wissenschaften weniger en vogue mehr ist.
Ja, da ja, haben wir das Gegenteil mit der Ablehnung der Long History, der Long Durée, heißt es, glaube ich, auf Französisch, wo man sehr stark in Mikrostudien geht, ja, und sich quasi, also Dissertationen geschrieben werden über Briefwechsel der Soldaten, eines Soldaten im 30-jährigen Krieg während einem Jahr oder so, ja, und eben sich so dann diese ganz langen Zeitreihen haben wir irgendwie an Reputierlichkeit verloren. Insofern ist es ganz gut, finde ich, wenn die Ökonomen den Stab aufnehmen und das hochhalten, diese Tradition. Ich will auch noch mal einen anderen, auch ja, philosophischen oder methodologischen Punkt machen. Ich glaube, für viele Leute, wenn die an die Frage rangehen, Frauen am Arbeitsmarkt, Frauen weniger bezahlt und so weiter und so fort, die denken eben sehr stark darüber nach, aus dem Blickwinkel von Gleichheit oder Ungleichheit und eben Diskriminierung, ja. Und das ist auch eine valide Perspektive. Ich will das gar nicht wegmachen, aber ich hoffe, was unsere Diskussion jetzt auch gezeigt hat und was jedenfalls, glaube ich, wichtig für jemand wie Claudia Goldin ist als Ökonomin jetzt, da zieht sie vermutlich den ökonomischen Hut auf, weniger den historischen, eben gezeigt zu haben, dass es eben auch eine Frage von Effizienz ist, ja, ob Frauen am Arbeitsmarkt teilnehmen oder nicht und wie organisieren wir Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam. Es ist nicht nur eine Frage von Diskriminierung, sondern es ist eben auch eine Frage von Effizienz, ob, wenn man jetzt zum Beispiel Talente aufgrund von schlechter Regulierung, aufgrund von ungesunden, vielleicht traditionalistischen und überkommenden Normen, wenn man Talente brachliegen lässt, dann ist der Kuchen einfach kleiner, als er sein könnte.
Das heißt, ich könnte pro Quote könnte ich ein Effizienzargument formulieren.
Ja, die Quote für was?
Naja, ich muss ja eigentlich davon ausgehen, dass das also ist die Hälfte der Bevölkerung, also wird doch die Hälfte der ne, also es werden vermutlich genauso viele Frauen doof und inkompetent sein, wie Männer doof und inkompetent sind. Also das wäre jetzt so eine Annahme erstmal.
Gut, also, aber da müssen wir jetzt ganz konkret sein. Also reden wir jetzt von Unternehmen zum Beispiel. Also sagen wir in Vorständen oder so.
Ja, genau.
Da würde man ja eigentlich sagen, also ganz naiv würde jetzt der klassische Ökonom sagen, da kann sich Diskriminierung eigentlich weniger halten, weil dieses Unternehmen ja den Profit maximieren soll. Und wenn da Talent verschwendet wird, dann würden sie ja vermutlich den Profit nicht maximieren. Und dann sollte dieses Unternehmen eigentlich vom Markt verschwinden, beziehungsweise nicht mehr so gute Finanzierungskonditionen kriegen.
Spätestens auf der Aktionärsversammlung müssten eigentlich die Aktionäre und Aktionärinnen der Unternehmensführung eins auf die Mütze hauen und sagen, ihr nutzt ja gar nicht alle Effizienzmöglichkeiten aus.
Genau, da kommen wir jetzt in Friktion. Jetzt kann man darüber nachdenken, also das wäre jetzt die reine Lehre sozusagen. Die Frage ist jetzt, also Unternehmen in Märkten, jetzt kann man erstmal sagen, die gerade Großunternehmen, die operieren ja gar nicht in wirklich wettbewerblichen Märkten, also das ist gar nicht klar, dass die wirklich Profit maximieren, sondern die die maximieren vielleicht was anderes, ja, die Möglichkeit mit Buddies golfen zu gehen und solche Sachen, ja, also einen reinen Männerbetrieb da zu haben. Also diese Vorstände, also subject to einem Minimum Profit oder so, ja, also die, klar, die müssen natürlich schon Profit erzeugen, aber sobald sie irgendeinen Soll-Profit erzeugt haben, ist es nicht klar. Also da gibt's einfach Informationsasymmetrien zum Beispiel zwischen den Aktionären und den Vorständen. Also die können gewisse Anteile am Kuchen, der im Prinzip möglich wäre, sozusagen für ihre eigenen.
Genau, solange mein Coupon mehr zahlt, sagen wir mal so 4% mehr zahlt, als die EZB Zinsen haben will, halte ich meine Schnauze, ja.
Genau. Ja. Ein anderes Argument ist Dynamik. Ja, ein anderes Argument ist Dynamik, wo du sagst, selbst wenn es so ist, dass statisch die Männer jetzt die besten sind, die du hast, und die Frauen, die zurzeit zur Verfügung stehen, sagen wir mal als Vorstandskandidaten, die sind tatsächlich etwas schwächer vielleicht. Und gerade in der Wissenschaft, glaube ich, spielt das eine große Rolle. Dann gibt es eben so Dinge wie Role Model Effects, ja, also dass du dann eben Leute hast, die, wenn sie nicht sehen, dass da Frauen vorne am Katheder stehen, im Hörsaal stehen, oder jetzt in unserem alten Beispiel, die eben Vorstände werden können oder die Politikerinnen werden können zum Beispiel, dass dann eben jüngere Frauen, die möglicherweise entsprechende Karriere- und Ausbildungsentscheidungen treffen oder nicht treffen, dass sie dann sagen, das sind eh alles nur Männer, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass ich das auch kann, ja, oder ich will das vielleicht auch gar nicht, weil es eben auch, wenn ich dann soweit bin, eh alles Männer sein werden, und dass es dann so selbst, dass du so quasi selbstverstärkende Prozesse gibst. Und wenn du glaubst, dass das eine Rolle spielt, dann kann eine Quote sozusagen helfen, das aufzubrechen. Weil dann würdest du sagen, selbst wenn es so ist, dass ich statisch jetzt mal, also heute vielleicht sogar etwas schlechtere Frauen nehmen müsste, will ich, und bitte jetzt nicht unterstellen, die Zuhörer, dass ich das...
Keine Sorge, so blöd ist unsere Hörerschaft nicht.
Also das sind jetzt hypothetische Fälle, selbst dann könntest du argumentieren, dass sozusagen in der längeren Frist, um aus diesem schlechten Gleichgewicht rauszukommen sozusagen, eine Quote haben willst, die das aushebelt. Das wäre eine Möglichkeit, so eine Quote zu rechtfertigen.
Wobei du dann natürlich auf der nächsten Ebene eine neue Friktion hast, weil dann hast du Unternehmen A mit einer 50-50 Quote, das eigentlich sehr effizient arbeiten könnte, aber ausgebremst wird durch Unternehmen B, C und D, die diese Quote noch nicht haben und darum die Frauen beim Golfspielen wieder in der Minderheit sind.
Ja, ja, aber dann willst du eben eine Quote vorschreiben, dass das genau. Alle machen müssen, genau. Im Grunde
genau. Genommen. Ja? Ja, ja, ja. Ja, aber du musst halt vorsichtig sein in dem Sinne, also das, was du beschreibst, ist ja das klassische Informationsasymmetrie-Argument für statistische Diskriminierung. Also es gibt sozusagen, wenn man über Diskriminierung nachdenkt, gibt es halt das Argument, es gibt nicht genug Wettbewerb. Wettbewerb ist das beste Mittel gegen Diskriminierung. Und ich kann aber auch die Situation haben, wo ich Diskriminierung habe, die statistischer Natur ist und die sich einfach als Gleichgewicht ergibt. Wo bestimmte Gruppen in bestimmte Signale investieren, weil sie davon ausgehen, dass es sich für sie lohnt und jedenfalls dann, wenn sie qualifiziert sind, und dann sehe ich halt, kann ich trennen bei den Gruppen, die in das Signal investieren, zum Beispiel irgendwie bestimmte Bildungsabschlüsse, die sind auch tatsächlich gut und dementsprechend zahle ich dafür eine Prämie, wenn die so einen Bildungsabschluss haben, und dann gibt es eben andere Gruppen, die das nicht machen, und deshalb lerne ich nichts darüber, dass das Signal halt eines ist, was über Qualität aussagt.
Da hast du mich kurz verloren. Bestimmte Gruppen in bestimmte Signale investieren.
Ein einfaches Beispiel. Du hast eine Bevölkerung und die kann, sagen wir mal, eine Universitätsausbildung absolvieren. Eine Universitätsausbildung zu absolvieren ist für diejenigen, denen es leicht fällt, sich anzustrengen, sag ich mal, ist einfacher. Das ist weniger kostspielig. Und jetzt kann ich eine Situation haben, wo ich denjenigen, die eine Universität absolviert haben, mehr Gehalt zahle. Nicht wegen wirklich der Universität, die sie absolviert haben. Nimm mal an, die lernen da gar nichts. Sondern einfach nur, weil ich weiß, diejenigen, die die Universität absolviert haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Typ, wo sich anstrengen, denen nicht viel ausmacht. Das heißt, wenn ich die beschäftige, dann werden die sich tendenziell anstrengen. So, jetzt kann ich die gleiche Bevölkerung haben mit anderen sozialen Normen, nämlich welchen, wo niemand die Universität besucht oder beziehungsweise nur völlig zufällig Leute eine Universität besuchen. Und dieses Signal, dieses Sortieren in diejenigen, denen sich anstrengen leicht fällt, gehen zur Universität, das passiert nicht. In dieser Welt werde ich auch dafür nicht bezahlen, wenn jemand einen Universitätsabschluss hat. Weil statistisch gesprochen ist der ja genauso gut wie die Leute ohne Universitätsabschluss. Wenn ich aber in der Situation bin, wo ich nicht dafür bezahlt werde, einen Universitätsabschluss zu bekommen, wird sich auch niemand wegen seiner Arbeitsmarktchancen überlegen, eine Universität zu besuchen. Also ich kriege diese Sortierung, die ich in der anderen Gesellschaft hatte, kriege ich nicht hin. Das kann ich jetzt übertragen auch auf eine Gesellschaft, wo beide Bevölkerungsgruppen, wo ich sozusagen zwei Bevölkerungsgruppen habe, die parallel, wo das parallel passiert. In der einen Bevölkerungsgruppe gibt es dieses Sortieren, in der anderen Bevölkerungsgruppe gibt es das Sortieren nicht. Und das ist eine Form von statistischer Diskriminierung, wo jeder Einzelne, gegeben was alle anderen machen, sich nicht böswillig diskriminierend verhält, sondern der macht einfach das Optimum. Wenn er jetzt den Typ A sieht und der hat einen Universitätsabschluss, weiß er, das ist jemand, der arbeitet hart. Wenn er den Typ B sieht und der hat einen Universitätsabschluss, sagt er, ja, bei Typ B sagt das gar nichts. Ja? Und dann zahle ich dem Typ B für einen Universitätsabschluss halt nichts.
Typ B wären in meinem Beispiel die Frauen?
Typ B wären Frauen, die formal Qualifikationen haben, irgendwie, weiß ich nicht, Abteilungsleiter sind. Ja? So. Und die sind jetzt nicht Abteilungsleiter geworden, weil sie sich, diejenigen, die Abteilungsleiter geworden sind, sind jetzt nicht Abteilungsleiter geworden, weil sie sich gedacht haben, während immer, das ist deren Entscheidung, die haben da rein investiert, ja, sich gedacht haben, ja, für mich ist halt sich anstrengen easy und das ist ein super Signal, anstrengen, Abteilungsleiter werden und dann kann ich damit Vorstandsvorsitzende werden. Ja, sondern die haben sich halt überlegt, ja, Abteilungsleiter sein ist geil. So, fertig. Und wenn das alle so, wenn die alle so sind, dann ist das Signal bei den Männern vielleicht, Abteilungsleiter sind diejenigen, die für die werden als Vorstandsvorsitzenden mit hoher Wahrscheinlichkeit gut sein. Warum? Weil nur diejenigen sich das überlegt haben, sich den Abteilungsleiter anzutun, wenn die Chance auch da ist, Vorstandsvorsitzender zu werden. Und dann können die das auch.
Aber warum wird von den Frauen in diesem Modell angenommen, dass sie nicht Vorstandsvorsitzende werden wollen? Also, dass sie nicht investiert haben in das Vorstandsvorsitzende
werden. Weil, was nicht passiert, ist das Sortieren. Dass sich diejenigen, warum machen die das nicht? Weil sie wissen, sie werden ja sowieso nicht Vorstandsvorsitzende.
Ah, okay. Das heißt, das ist im Grunde wieder ein kulturelles Phänomen.
Ist ein kulturelles Phänomen, was ein Gleichgewichtsphänomen okay. Ist, aber was, wo kein einziger, der eine Entscheidung trifft, böswillig.
Verstehe, okay, jetzt habe ich's. Ja.
Ja. So. Und an der Stelle hilft natürlich auch deine Quote als Norm, dieses kulturelle Phänomen zu durchbrechen. Aber es gibt natürlich umgekehrt auch die Situation, die ich beschrieben habe, sozusagen historisch. Ja, wenn es jetzt so war, dass eine Bildungsinvestition für Frauen im 19. Jahrhundert eine Investition war, die nicht viel Rendite erbracht hat, weil irgendwie die waren halt häufig schwanger, wenn sie überhaupt Kinder haben wollten, waren die häufig schwanger, weil so wenig Kinder überlebt haben und so weiter und so fort, lohnt sich nicht. Ja, wenn das die Situation ist, die haben wir natürlich heute nicht, aber jetzt rein hypothetisch gesprochen, dann ist in solch einer Situation zu sagen, ja, aber 50% der Universitätsplätze muss ich jetzt an Frauen vergeben, ist natürlich eine besteuerte Logik. Und ich bin da ein bisschen vielleicht konservativer drin zu sagen, wenn wir feststellen, dass mit zunehmender Entwicklung Frauen in sozusagen frauenkonnotiertere Berufe sich sortieren, wenn wir mit zunehmender Entwicklung sehen, dass Frauen weniger häufig in Vollzeit arbeiten, dann gibt das zu denken. Zumindest, ob es vielleicht noch irgendwas anderes gibt, was wir bislang übersehen haben. Das kann Diskriminierung sein, aber es können eben auch andere Vorstellung sein oder auch Rollenmodelle sein.
Es gibt zwei Dinge, die ich mir wegen China auf meinen Zettel geschrieben habe, die ich nicht so richtig verstehe. Ich fange mal an mit den BRICS. Also was ist es? Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. So ein, ja, ich sag mal so ein wie nennt man denn das? Das ist ja jetzt nicht wirklich ein Staatenverbund oder ein Vertragswerk, das dahinter steht. So ein Staat mit ungefähr gleichen Interessen. Locker, ein Club. Sehr gut, ein Club. Die BRICS sagen, ja, wir wollen vom Dollar weg, wir wollen die Dominanz des Dollars auf den Weltmärkten. Das finden wir alles nicht mehr schön. Wir wollen jetzt eine andere Währung haben, in der wir unsere Handelsbeziehungen abrechnen. Geht das überhaupt?
Wollten die Franzosen immer schon.
Ja, gut, die Franzosen.
Nein, das ist.
Ich habe, also meine naive Vorstellung ist, du kannst doch nicht allen Ernstes deinen Außenhandel auf irgendeine Währung, sei es der Renminbi, sei es was auch immer, womit die alle zahlen, der Rubel, du kannst aber doch dein im Grunde deinen internationalen Handel nicht auf eine Währung stützen von Staaten, die im Grunde völlig intransparent sind und im Grunde auch autokratisch über ihre Währung verfügen können und da beliebig inflationieren, deflationieren können, wie sie gerade lustig sind, sondern du brauchst doch eigentlich was Stabileres, oder nicht?
Das weiß ich nicht. Also zunächst mal ist es ein Fakt der Geschichte, dass sich, Weltleitwährungen abgewechselt haben. Also wir bezahlen nicht mehr in römischen Sesterzen. Und das Römische Reich war auch autokratisch, konnte beliebig inflationieren, haben sie übrigens auch, ja.
Look where it got them.
Genau. Also, römische Dekadenz, sagte Guido Westerwelle. Ich sag's ja nur, Leute. Also nein. Also oder moderneres Beispiel, auch das Pound Sterling wurde sozusagen abgelöst in der Geschichte als wichtige Währung. Natürlich hängt das mit der Bedeutung und der Wirtschafts- und der Finanzkraft und auch der Handelsmacht der jeweiligen Staaten dann zusammen, die diese Währungen ausgeben. Ja, praktisch allerdings, und das ist und da so würde ich, man soll nie sagen. Also mit anderen Worten, praktisch gesehen halte ich das für völliges Spinnertum, was sich die BRICS-Staaten da ausgedacht haben. Erstens mal, weil auch in absehbarer Zeit, es hat ja einen Grund, warum der Dollar die Welthandelswährung ist. Der Punkt ist einfach, ein Finanzmarkt, es gibt diese doppelte Rolle. Du musst mit deiner Währung auf Finanzmärkten was tun können und du musst mit deiner Währung handeln können. Und gerade der Finanzmarkt ist einfach die Tiefe, die Entwickeltheit, die Überlegenheit des amerikanischen Finanzmarkts. Das hat bis jetzt noch nicht mal, und da, wenn überhaupt, wäre der Euro im Grunde genommen der sozusagen der nächstmögliche Kandidat, einen entsprechenden Kapital- und Finanzmarkt zu entwickeln. Noch nicht mal Europa hat es geschafft. Ich hoffe, dass Europa das eines Tages schaffen wird, aber noch nicht mal Europa hat es bis jetzt geschafft. Diese Überlegenheit des amerikanischen Finanzmarkts, dass du gerade in einer krisenhaften Welt, und paradoxerweise sind die BRICS-Staaten ja vermutlich die Staaten, die zu immer mehr Krisen in der Zukunft führen werden, also die durch ihr eigenes Tun machen sie den amerikanischen Finanzmarkt mit seiner Stabilität. Natürlich kann auch Amerika implodieren, das wissen wir alle, auch Amerika ist ein Tiger, Säbelzahntiger, der auf dem Vulkan reitet, schon klar. Trotzdem ist es so, um den erstmal kaputt zu kriegen, diesen Kapitalmarkt und diesen Finanzmarkt in Amerika, das so schnell geht das nicht. Also allein schon aus diesem Grund halte ich das für völliges Zeichen von Übergeschnapptsein. Und letzter Punkt, die BRICS sind ja nicht nur die BRICS, sondern die haben ja jetzt inzwischen auch andere Staaten aufgenommen. Und zwar Staaten, die sich spinnefeind sind, ja. Also allein, die könnten sie ja noch nicht mal auf eine Währung vermutlich einigen. Sind es dann Rupien oder sind es dann also Renminbi oder südafrikanische Rand oder was wird mit Brasilien, Reals in Brasilien? Also die könnten sie ja noch nicht mal auf eine Währung einigen, dann könnten sie irgendeinen Währungskorb machen, alles richtig. Aber auch da steht da ja dann kein vereinheitlichter Kapitalmarkt dahinter. Also diese Staaten, also wie das überhaupt praktisch gehen soll, ist mir völlig schleierhaft. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian.
Ja, ich denke auch. Also das war ja nicht scherzhaft gemeint mit den Franzosen, sondern sehr ernst.
Aber ich muss immer ein bisschen lachen, wenn es um französische Großmannszucht geht. Darum habe ich so ein...
Genau, über Franzosen lachen wir per Default. Per Default, genau.
Ja.
Ich lerne also, gerade Französisch, also mir kann man nichts vorwerfen.
die Frage des Exuberant Privilege, die ja eng damit verknüpft ist, ist ja eine, die vor allem eben aus Frankreich gestellt worden ist. Die war den Franzosen in der Nachkriegszeit und sozusagen nachdem das Wirtschaftswunder überall in Europa, in der Nachkriegszeit, in Kontinentaleuropa stattgefunden hatte, war denen ein Dorn im Auge. Und das war durchaus ein wichtiger Motivationspunkt, nicht ein zentraler, aber ein wichtiger, in der Frage von europäischer Integration. Und auch ein Punkt, sozusagen, der für den Euro sprach, wo man sich erhofft hatte, mit dem Euro eine größere Menge an Handelsströmen halt in europäischer Währung zu haben. Die Situation vor der Einführung des Euros war so, dass das meiste wurde in Dollar gehandelt.
Auch im innereuropäischen Handel
übrigens? Nein, weißt du da das? Wurde ganz viel in D-Mark
gehandelt. Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, ja genau. Ja.
Die haben wir aber heimlich EQ genannt.
Es wurde sowohl in Dollar als auch in D-Mark gehandelt. Das fanden die Franzosen auch nicht so gut. Aber auch da gab es Dollarbeziehungen und die sind weggefallen, weitestgehend. Also das innerhalb der Europäischen Union handelt eigentlich ja keiner mehr in Dollar, auch zu den Ländern in der Europäischen Union, die nicht den Euro haben, ist die übliche Währung, ist der Euro. Dennoch haben sich die Dinge nicht großartig verschoben und das zwischen den USA und Europa in Euro gehandelt wird, ist sehr, sehr selten. Und das zwischen Europa und Drittländern in Euro gehandelt wird, auch relativ selten, mit einer gewissen Ausnahme der Länder, die sehr enge Handelsbeziehungen zu Europa haben, typischerweise die Mittelmeeranrainerstaaten.
Das Privilège exorbitant musst du mir nochmal erklären, was du eben gesagt hast.
Also es geht darum, dass, und das ist auch ein Stück weit die Frage, warum will man eigentlich, dass der Dollar nicht die Handelswährung ist, ist dadurch, dass der Dollar die dominante Handelswährung ist, jedenfalls so ist die übliche Vorstellung, sind die USA in der Lage, zu günstigeren Konditionen sich zu verschulden. Ja, die Realzinsen in den USA sind typischerweise besonders niedrig immer gewesen. Das ist halt ein Riesenvorteil.
Aber der Punkt ist, dass du diese Verknüpfung hast zwischen Handel und Kapitalmarkt. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja genau der Grund.
Genau, also ne, weil es immer dieses Wechselseitige gibt von wenn ich irgendwo hin liefere, dann liefere ich ja typischerweise mit einer Zahlung auf Termin. Und in dem Maße, wo ich zum Beispiel meine Rechnung, die ich stelle, dass ich die halt schon weiterverkaufen kann, in einem tiefen Finanzmarkt ist das einfach möglich, kann ich mich gegenfinanzieren. Aber wenn ich jetzt sozusagen, ich schicke mein Schiff vom Hamburger Hafen los nach Peking und dann kriege ich eine Rechnung oder stelle eine Rechnung, die stelle ich jetzt in Renminbi. Ja, so, dann ist halt die Frage, bis das Schiff ankommt und dann sozusagen die Zahlung zurückkommt mit Zahlungsziel, da vergeht eine ganze Menge Zeit. So, sagen wir mal, da vergehen jetzt 2 Monate. So, da muss ich für diese 2 Monate muss ich das ja finanzieren, was ich da verschifft habe. Ja, und wenn ich jetzt in einem recht tiefen Markt tiefen Finanzmarkt machen kann, dann habe ich meine Rechnung und vorausgesetzt die Gegenseite ist vertrauenswürdig, dass ich das machen kann, dann kann ich mit der Rechnung hingehen zu einer Bank und sagen, zahl mir das Geld doch schon mal aus. Und dann kriegst du die Forderung gegen den Handelspartner und ich hab jetzt nicht das Problem, mich zu finanzieren. Ich muss ja Löhne, Gehälter zahlen, die Waren zahlen und so weiter.
Und es gibt ja noch einen anderen Fall, dass du halt Assets in einer bestimmten Währung über hast, mit dem, wo du jetzt erstmal auf die Seite legen willst, ja. Und dann ist halt die Frage, willst du die eher in China auf die Seite legen, mit einem Kapitalmarkt oder was kriegst du dann von? Kommen wir dann zum nächsten Thema, chinesische Immobilien. Oder willst du die eben zum Beispiel dem amerikanischen Staat geben, ja, der gute Zinsen zahlt? Also wo kannst du auch gut und sicher Geld parken, in welcher Währung? Das kannst du sicher auch mit dem deutschen Staat natürlich. in Deutschland hat auch Deutschland ein gewisses exorbitant privilege, aber es ist halt kleiner als Amerika, deutlich kleiner. Das heißt, für die Massen in der Welt, die eben auch mal Funds parken wollen, bietet sich auch der amerikanische Kapitalmarkt an. Und es sind natürlich nicht nur Leute, die Funds parken wollen, da bieten sich dann amerikanische Staatsanleihen an, sondern die zum Beispiel vielleicht auch gute Renditen relativ gut gestreut einheimsen wollen. Und dann bieten sich die amerikanischen Firmen an, die typischerweise höchst rentierlich sind. Ja, amerikanische Banken sind zum Beispiel viel höher rentierlich als europäische Banken. Aber auch Venture Capital Markets und so weiter, je nachdem, wie dein Risikoappetit ist als Investor in der Welt. Und das sind eben Dinge, die bisher eben nur Amerika bieten kann. Ja, weil du in China immer die Probleme hast, dass da vielleicht ja der Staat dann mal reinfunkt und dich halb enteignet oder quasi enteignet und alle diese Dinge. Und das Gleiche gilt für Brasilien, das Gleiche gilt für Südafrika. Diesen Premium-Kapitalmarkt kriegst du halt bisher nur in Amerika und mit Abstrichen in Europa geboten.
Und Europa oder der Euro wird keine Leitwährung, weil unser Kapitalmarkt nicht dynamisch genug ist.
Noch nicht genug integriert ist. Wir haben immer noch keinen richtig funktionierenden integrierten Kapitalmarkt, auch zwischen den Ländern, wo man sagen kann, es gibt einen wirklichen europäischen Kapitalmarkt. Die Regulierungen sind zum Teil noch national, ja. Wir haben zwar Kapitalverkehrsfreiheit in Europa, das ja, aber wir haben noch keinen wirklich integrierten Kapitalmarkt in einer Weise, wie das in Amerika ist. Das ist eine der großen offenen europäischen Aufgaben, über die immer weniger gesprochen wird.
Ich wollte gerade sagen, arbeitet da noch jemand
dran? Ja, weil da hängen Dinge dran wie Venture Capital zum Beispiel, ja. Startups-Finanzierung und so weiter. Alle diese Dinge hängen vermutlich an der Existenz eines einheitlichen europäischen Kapitalmarkts, den man bisher immer noch nicht wirklich geschaffen hat, ja.
Und das andere China-Ding, hast du eben schon mal angesprochen, Immobilien und also ja auch gleichzeitig, ich habe ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass Xi vor allen Dingen auch deshalb diese Nationalismus-Trommel und dieses Gedresche in Richtung Taiwan durchzieht, weil er seinen Leuten wohlstandstechnisch nichts mehr anzubieten hat. Was ist da los in China? Gehen die gerade pleite?
Naja, also um das mal ein paar Zahlen klar zu machen, ja. Und wir haben da ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in der Folge, wo Rogoff, oder die Arbeit kann man vielleicht dann auch nochmal posten, mal rausgearbeitet, wie groß eigentlich dieser Immobiliensektor in China ist als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Der ist, je nachdem, wie man das misst, zwischen 20%, 25%, 30%. Der ist massiv größer als bei uns oder in den USA. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, ein Großteil des chinesischen Wohlstands oder auch der Produktion von neuem Wohlstand steckt eben im Bauen neuer Häuser, okay? Oder Gebäude, um es mal ganz neutral zu nennen. Da kommen ja nicht nur, das sind ja nicht nur Wohngebäude, sondern auch im Zweifel Bürogebäude für die Industrie bzw. den Dienstleistungssektor. Das ist mal die eine Zahl. Also der Immobiliensektor als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt ist massiv in China. Ja? Die zweite Zahl ist, das habe ich hier aus dem CNN-Artikel, ist es so, also ich lese es vielleicht mal vor. Last month, a deputy head of the National Statistics Bureau was quoted by state media as saying China's entire population of 1.4 billion would not be enough to fill all the empty apartments littered across the country.
Wow!
Das heißt, die haben in den letzten, das muss man sich vorstellen.
Für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind, China hat nicht mal genug Einwohner, um alle leerstehenden Wohnungen zu belegen.
China. Das ist ausgerechnet. Immerhin jetzt zweitreichste, bevölkerungsreichste Land der Welt hat nicht genug Einwohner,
doch,
um seine ganzen.
Das Konsumentenmarkt ist doch aber eigentlich doch geil für die Konsumenten. Also ich meine, du kriegst jetzt.
Ja, vielleicht.
Muss man halt also zwei Wohnungen zusammenlegen.
Ist es nicht so geil, weil die natürlich zum Teil konzentriert sind. Zum Teil aber auch in Städten gebaut worden, also mit anderen Worten zum Teil konzentriert sind. Der Wohnungsmarkt in Shanghai und Peking ist nicht am Einbrechen. Da will nicht jeder noch hin oder in Shenzhen. Ja? Insofern, da wo jeder hin will, sind die Wohnungen nach wie vor teuer. Da, aber die wurden eben halt auch gebaut in sogenannten Third Tier, also drittrangigen Städten wurden eben auch massiv diese Apartment-Buildings und ich vermute auch Industriegebäude und Bürogebäude.
Ja, es gibt ja, YouTube ist voll mit Videos über chinesische Geisterstädte regelrecht, also Geister-Millionenstädte, das ist unvorstellbar, ja.
Ja, die wurden alle ins Bruttoinlandsprodukt mal eingerechnet. Stichwort 30% oder 25% Bruttoinlandsprodukt. Jetzt wacht man aber auf oder kapiert, und zwar zu Zeiten von niedrigen Zinsen, wurden die eben alle gebaut. Und jetzt wacht man auf und wacht auf, man hat eben Schrott. Ja, das ist wie wenn du aufwachst und Schrott hast. Und dann ist die Frage, wem gehören die eigentlich? Ja, das sind zum Teil privat, also indirekt, also das ist der chinesische Staat natürlich, aber auch natürlich die chinesischen Privatbürger, die, ja, weil sie immer noch relativ früh in Rente gehen, haben da zum Teil ihre Altersversicherungen drin. Ja. Jetzt hast du eine 1,4 Billionen immer älter werdende Gesellschaft, der klar ist, dass sie einen Haufen Schrott gebaut hat. Und was halt natürlich keine Option ist für die Regierung, dass diese Verluste jetzt realisiert werden auf einmal, ja, weil dann haben die einen vermutlichen Bürgerkrieg am Hals, der vielleicht nur durch, sagen wir mal, externe militärische Abenteuer, Stichwort Taiwan, möglicherweise abzuwenden ist. Also was jetzt passiert ist, es wird versucht eben über diese Verluste sozusagen finanziell die wegzukletten, also das Bankensystem weiter zu finanzieren, weiter zu liquidieren. Aber letztlich ist das alles auf Luft gebaut, ja. Und die Frage ist, wie schaffst du das? Das ist eine massive Politikherausforderung für China, weil irgendwann müssen diese Verluste realisiert werden. Ja? Und die Frage ist, wer trägt am Ende diese Verluste in China? Und das ist ein Land, das pro Kopf noch nicht so reich ist, ja, dem aber einer Bevölkerung, der gleichzeitig ein massives Wohlstands- und Wachstumsversprechen für die Zukunft gegeben worden ist. Wann kommst du clean sozusagen als chinesische Regierung? Und wie machst du das?
Ja, wie machst du das?
Ja, das ist unmöglich. Das ist, weil du, wenn du das sofort machst, wenn du das sofort alles abschreibst, dann hast du eben, wie gesagt, massive Wohlstandsverluste.
Okay, dann drucke ich halt das Geld, das den Rentnern fehlt, und gebe denen das in die Hand.
Ja, klar, aber dem entspricht ja nichts dahinter, weil es will ja diese Wohnungen, die liefern ja keine Wohnservices, also nichts Reales, was dahinter steht. Also, warum baut man Wohnungen? Naja, weil man eben reale Dienstleistungen von Wohnungen bekommt, nämlich, also Leute, die da echt wohnen können, also, und dann eben Miete dafür zahlen. Also, das ist ja, so soll ja ein funktionierender Wohnungsmarkt funktionieren. Das geht nicht in China, weil das eben viel zu viele sind. Also diese Zahlungsströme werden nicht kommen. Und die Frage ist, wie gehst du jetzt damit um? Also zunächst mal werden die Chinesen Konjunkturprobleme kriegen, ja. Also mit anderen Worten, weil die Leute langsam kapieren, dass sie eben nicht so reich sind, wie sie gedacht sind. Die kriegen riesige Probleme im Bankensektor. Jetzt kannst du als autoritärer Zentralstaat natürlich versuchen, deinen Bankensektor künstlich am Leben zu erhalten. Aber auch das ist nur eine Verschleppungspolitik, ja. Das bedeutet, wenn die Banken nicht wirklich investieren können oder wenn die Banken nicht sozusagen den Schuldenschnitt machen, um dann nach vorne gucken zu können, dann kriegst du, was technisch gesprochen sogenannte Schuldenüberhangsprobleme, Debt Overhang Problems, dass die Banken nicht wirklich in Realwirtschaft investieren können, ja, weil sie eigentlich nicht wirklich zahlungsfähig sind. Und das kannst du alles versuchen. Als Zentralstaat hast du noch mehr Möglichkeiten, als sagen wir mal, Deutschland es hätte, weil du bestimmte Dinge einfach anordnen kannst, bestimmte Allokationen einfach vornehmen kannst. Aber am Ende des Tages muss irgendjemand diese Verluste tragen. Und je länger du sozusagen damit wartest, kriegst du auch eine Schleppe, vermutlich eine, jedenfalls kennen wir das aus westlichen Ökonomien, wenn diese Schuldenbereinigung eben nicht stattfindet, kriegst du eben anämisches Wachstum, weil eben Investitionen in die Zukunft nicht wirklich stattfinden können. Ja? Wie gesagt, das kann ein Zentralstaat vielleicht ein bisschen überkleistern, indem er halt selber diese Investitionen vornimmt. Aber am Ende des Tages werden diese Verluste irgendwann realisiert werden müssen. Zum Teil werden die Leute wachen langsam auf, also über Erwartungseffekte dann schon realisiert, was die Konjunktur drücken wird, die Binnenkonjunktur in China drücken wird. Man kann sagen, die Binnenkonjunktur ist mir egal, meine Konjunktur lebt von Exporten. Aber wie gesagt, was die Investitionen angeht und so weiter, ist eine höchst explosive Gemengelage. Und mir ist ehrlich gesagt nicht klar, wie China da rauskommen will. Und das macht die chinesische Politik halt auch so unberechenbar, und letztlich gefährlich, weil wenn du halt so massive innenpolitische Probleme hast, China wäre nicht der erste Staat, der sich deshalb in außenpolitische und militärische Abenteuer stützt. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Der Ausblick für China ist halt auch nicht wirklich günstig. Und das hängt mit der Population zusammen, mit der Bevölkerungsentwicklung, ja. Das ist jetzt nicht so die nächsten 10 oder 20 Jahre. Aber es ist irgendwie auch nicht so, dass China irgendwie eine Erzählung hat, dass es, sagen wir mal, eben in der nächsten Hälfte, der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts irgendwie massiv besser wird. Die Probleme in China werden eher größer, mit einer massiv alternden Bevölkerung, einem Rentensystem, das letztlich nicht gelöst ist. Die werden dann auch irgendwann, was vielleicht jetzt noch nicht ein Problem ist, aber die werden ein Pflegeproblem bekommen, weil die einfach nicht genug junge Leute haben über die ein und zwei und jetzt inzwischen Dreikind-Politik, aber die Fertilität in China ist einfach noch, und Stichwort Normen, ja, ist einfach massiv weiterhin unten, ja. Chinesen kriegen keine Kinder mehr. Das heißt, sie haben einen Alterskoeffizient in der nächsten Hälfte des Jahrhunderts, da können die Deutschen, dagegen sind die deutschen Rentenprobleme Kindergarten, ja. Und also es gibt also auch von der Bevölkerungsentwicklung her, die werden auf etwa 700 bis 800, das sind zurzeit die Schätzungen, Millionen schrumpfen. Das heißt, Amerika wird übrigens wachsen auf etwa 400 Millionen, sagen die Prognosen. Das heißt, Amerika ist dann nur noch halb so klein wie China am Ende des Jahrhunderts. Also ich sehe einfach nicht, wie die aus diesen Problemen rauskommen sollen, die sie sich zurzeit aufgehäuft haben. Ich meine, wie siehst du das, Christian?
Das erstmal finde ich sehr interessant, die Details. Aber dazu hätte ich zwei Fragen. Das, was ich vorhin gesagt habe, war ja nur so halb scherzhaft. Warum, also das ist ja auch eine ökonomisch spannende Frage, warum ist es nicht so, dass wenn ich irgendwo ganz viele leerstehende Wohnungen habe, warum ziehen da nicht Leute hin? Jetzt kann ich sagen, klar, das ist halt Agglomeration, ist ein Agglomerationsgleichgewicht. Und das ist halt schwierig, weil wenn da keiner ist, dann ist da auch nichts zu arbeiten, also ziehe ich da erst gar nicht hin. Aber jetzt habe ich ja so eine Wirtschaft in China, die so halb geplant ist. Mit anderen Worten, warum geht der chinesische Staat nicht hin und verlegt halt in hinreichender Art und Weise Arbeitsplätze an diese Orte, wo überschüssige Wohnungen sind. Also im Sinne von Produktionsstätten dorthin zu verlegen. Und dann müsste doch eigentlich auch für die Chinesen vielleicht aus Shanghai das recht attraktiv sein. In Shanghai habe ich irgendwie eine sehr kleine Wohnung und in dieser drittrangigen Stadt kriege ich halt für die Miete in Shanghai oder für den Kaufpreis in Shanghai, kriege ich halt 5 Wohnungen gekauft.
Ja, aber hast du gerade schon gesagt, Agglomerationsgleichgewicht, da ist halt keiner, also geht auch keiner hin.
Ja, aber das ist halt in der Laissez-faire-Ökonomie, also in der reinen Marktwirtschaft, verstehe ich dieses Problem. In einer teilweise geplanten Wirtschaft, ja, selbst in der sozialen Marktwirtschaft, haben wir diese Agglomerationsphänomene. Die haben wir natürlich, aber der Staat hat ja halt ganz andere Möglichkeiten.
Stimmt, der kann einfach sagen, die Chipfabrik kommt jetzt da hinten hin und ihr müsst alle dahin.
Ja. Zumal die Chinesen ja über ihr Hukou-System, die regulieren ja Binnenwanderung. Ja, die Chinesen haben ja sehr restriktiv.
Ist das vielleicht das Problem? Also oder ist es so, dass ich in dem Hukou-System immer in die Third-Tier-Stadt wandern darf?
Naja, du könntest halt einfach die Hugo der Third-Tier-Stadt ja aufwerten oder so. Ja, du könntest ja sagen, ihr Agrarbevölkerung, die gibt's ja auch noch aus dem Westen, ihr kriegt die Hugo der Third-Tier-Stadt, aber Shanghai gibt's nicht mehr oder so. Ja.
Ich höre das gerade zum ersten Mal in meinem Leben.
Das ist ein Hukou-System. In China hast du ein Hukou, das ist eine Aufenthaltserlaubnis sozusagen in einer bestimmten Region oder in einer bestimmten Provinz.
Ach, okay, die haben keine Freizügigkeit.
Die haben keine vollständige Binnenfreizügigkeit.
Okay, naja.
Trotzdem ist es natürlich so, dass deswegen hast du dieses Problem mit Wanderarbeitern zum Beispiel. Der Wanderarbeiter, und das ist halt das Gegenargument, da siehst du wieder die Agglomerationseffekte. Die Wanderarbeiter gehen, obwohl sie illegal, das sind illegale Binnenmigranten in China, in Shanghai und Peking, die gehen halt trotzdem nach Shanghai und Peking und Shenzhen, ja. Obwohl die da illegal sind. Das heißt, sie kriegen keinerlei Services, keine sozialen Services, die es in China eh nicht so groß gibt, aber die im Zweifel keine medizinische Versorgung. Die Kinder kommen nicht in Kindergarten. Kindergarten und die offiziellen Schulen und so weiter.
Also, praktisch so eine regionale Social Security Number, wenn man so will.
Ja, sowas. Okay, also das ist quasi Aufenthaltserlaubnisse. Du hast quasi Binnenaufenthaltserlaubnisse, das ist Hugo-System. Das stammt noch aus dem Kaiserreich, glaube ich, was China da auch die Kommunisten dann übernommen haben. Wie gesagt, das war früher vielleicht nicht so ein Problem. Aber im Prinzip könntest du natürlich schon, Christian hat recht, über dieses Hukos-System da versuchen, das irgendwie aufzuwerten. Also indem du einfach sozusagen die Hukos der Third-Tier-Cities dann sozusagen für ein Apfel und Ei verkaufst.
Ja, und eben, dass du halt auch sagst, was weiß ich, hier sind bestimmte Investitionen, die passieren dann dort. Also bis hin zu den Dingen, die wir ja auch an Regionalförderung betreiben. Was weiß ich, eine Universität, ja, China baut sich 5 große Universitäten, die baut es halt nicht mehr nach Shanghai, sondern in diese Städte, wo die Studenten alle in Palästen wohnen können.
Und ist gleichzeitig noch in der Lage durchzusetzen, dass die auch dahin ziehen.
Klar, könnten die machen, ja. Ja, kannst du im Prinzip anweisen. Ich glaube, du hast recht, im Prinzip wäre das möglich, aber ich glaube tatsächlich, da überschätzt du tatsächlich Staatskapazität. Weil es auf einem Level, wir reden hier von Millionen von Menschen, hunderten Millionen von Menschen. Ich glaube einfach, dass das im Modell richtig, du hast völlig recht. Würde mal einfach so drüber nachdenken, aber ich glaube tatsächlich, dass da Hayek ganz gnadenlos zuschlägt und du letztlich dass die Staatskapazität nicht vorhanden ist. Das wäre jetzt meine naive Anfangserklärung, meine Anfangshypothese, weil wir reden hier von einem Scale, der einfach völlig unvorstellbar ist.
Ja. Weil umgekehrt natürlich schon diese Frage von Knappheit von Wohnraum auch in Migrationsfragen eine Rolle spielt, ja, weil das natürlich die Reallöhne determiniert.
Klar, und trotzdem sehen wir halt diese massiven Einwanderungen, die leben dann halt illegal, die leben in Slums, ja, nach Peking und Shanghai. Ich meine, du hast ja die Existenz
der Wanderarbeit klar.
Ohne Hugo, die ist ja da, weil die Agglomerationseffekte so massiv sind. Ja, also mit anderen Worten, die Nominallöhne sind so hoch dass wenn du eine teure Wohnung hast in Peking oder in irgendeinem Qualitätsadjusted, wenn du halt dann in irgendeinem Loch wohnen musst, kommst du am Ende besser, zumal dann ja auch, was ja dann auch eine Rolle spielt, du willst ja dann deine Familie, die oft zu Hause geblieben ist, miternähren, ja, und dann bist du halt schon bereit, als Wanderarbeiter, sagst du halt, du fährst dann halt 3-mal im Jahr nach Hause, die Chinesen haben ja relativ große Urlaubsregelungen wegen ihren ganzen Feiertagen und so, 3 Feiertage da im Jahr, mit jeweils einer Woche, dann fährst du halt 3-mal im Jahr nach Hause seiner Familie und den Rest schickst du halt die Transfers, ja, das ist ja mit unserer Migration genauso. Ja, da ist es halt nur eine Binnenmigration in China. Also das wäre meine Anfangserklärung, dass das einfach die Agglomerationseffekte zu groß sind und die Skalierung, die soziale Planung oder der Staatsplaner hier vornehmen müsste, einfach viel zu groß ist. Also in dem Fall müsstest du ja wirklich also Menschenmassen dann bewegen. Ja? Ich weiß nicht, ob selbst China so einen totalitären Zugriff auf seine Bevölkerung hat, dass das ohne soziale Unruhen vor sich gehen würde. Ja. Eine milde Version wäre zu sagen, wir bauen Universitäten, ja, in diesen Third-Tier-Städten, da kommen dann die Jungen hin, die bleiben dann vielleicht, die machen dann Ausgründungen und so weiter und dann dauert das. Aber der Punkt ist, ich weiß nicht, ob China diese Zeit hat. Zumal sie halt ja auch keine Jungen mehr haben. Also mit so vielen jungen Chinesen kannst du das halt gar nicht machen. Das heißt, du müsstest da halt massiv auch Middle-aged, beziehungsweise vermutlich sogar ältere, also schon bereits pensionierte Chinesen dahin verfrachten im Zweifelsfall, ja.
Chinesisches Florida.
Und das, glaube ich, ist halt in der Praxis, ist China nicht totalitär genug, das wirklich durchzuführen, glaube ich. Und dann eben auch, also ich glaube, dass selbst der totalitärste Staat der Welt wäre mit diesen Zahlen einfach überfordert und mit dieser Komplexität, vermute ich.
Was heißt das denn dann für uns, was da in China los ist? Wenn denen das Geld ausgeht, dann kaufen die ja unseren Scheiß nicht mehr. Obwohl, nee, wir kaufen ja mittlerweile deren Scheiß und schieben da Geld hin.
Ja,
das
ist eher. Ja,
wobei, was wir da sehen, ist ja ein massiver Rückgang des beidseitigen Handels und auch durchaus nicht nur in der Pandemie, sondern auch jetzt bis jetzt hin noch. Das ist schon.
Ja, aber da muss man sehr vorsichtig sein, Christian. Da haben wir zumindest anekdotisch Leute, die sich genauer mit Handelsstatistiken auskennen und vermutlich muss man sich das wirklich mal genau angucken, gesagt, das ist relativer Fake. Also mit anderen Worten, dieses ganze Decoupling oder De-Risking, die jetzt einige machen wollen, die du in den bilateralen Handelsstatistiken sind, das ist Fake in dem Sinne, was passiert ist, dass wir mit Vietnam handeln, aber Vietnam eben das Zeug dann doch in China einkauft. Also mit anderen Worten, wir machen uns jetzt scheinbar von China unabhängig, und indem wir massiv mit Vietnam anfangen zu handeln. Wenn Push comes to shove, dann aber, also wenn dann am Ende wirklich eine Krise ist, dann ist es eben so, dass Vietnam auch das von China kaufen müsste. Vietnam ist da eher ein Zwischenhändler, und dass es nicht klar ist, dass wir wirklich dass dann De-Risking wirklich stattgefunden hat. Also bilaterale Handelsstatistiken können da zumindest misleading sein. Da sollte man sehr vorsichtig sein.
Klingt nach russischem Erdöl.
Ja, so ein bisschen. Und auch, wir müssen ja ganz, wir sagen es, wir klopfen uns zwar immer auf die Schulter, auch wir, die Gasökonomen, klopfen uns zwar immer ja gerne auf die Schulter, aber wir müssen ja auch zugeben, dass wir immer noch nicht ganz von russischem Gas weg sind. Zum Teil kommt ja an unseren LNGs auch russisches Gas immer noch an. Ja, also zwar deutlich weniger, als es vorher war, aber es ist ja nicht so, dass wir wirklich Cold Turkey Embargo hatten. Insofern, und wir sehen das beim Erdöl und so weiter. Also man muss da sehr vorsichtig sein, was bilaterale Handelsstatistiken angeht.
Und damit endet diejenige Wirtschaftskunde, in der Christian Beyer so wenig gesagt hat wie noch nie. Geht's dir gut, Christian?
Ja, an sich, ich bin schon alles prima, aber ich bin ja nicht zu Wort gekommen.
Also ich weiß nicht, was ihr immer habt.
Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank euch beiden. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.